zwischen 40 und 45 Gramm wiegen die Küken. Die sind ja an dem Tag geschlüpft, wenn sie zu uns kommen. Und ja, dann ist das so das durchschnittliche Gewicht etwa.
Der Landwirt Peter Vollmers mästet Hühner. Vor 15 Tagen wurden ihm die Küken geliefert. Jetzt liegt ihr Gewicht schon bei 200 Gramm. Sie haben noch Reste von gelben Flaum am Hals und unter dem Bauch. Aber an den Flügeln wächst schon das erste weiße Gefieder. Spätestens in 4 Wochen sind hier alle wieder verschwunden.
Ein Teil der Tiere, etwa ein Viertel, wird mit ungefähr 1800 Gramm aus dem Stall schon rausgenommen und geschlachtet. Die restlichen Tiere bleiben dann noch weiter im Stall, bis sie ein Gewicht von etwa 2,5, 2,6 Kilogramm haben.
Massenware Huhn. Die Zukunft der Geflügelindustrie. Eine Sendung von Maike Hildebrand.
Die leichteren Tiere sind hauptsächlich die Grilltiere. Oder es gibt ja auch halbe Hähnchen, die verkauft werden, wo dann bestimmte Packungsgrößen vorhanden sein müssen. Die schwereren Tiere werden in der Regel zerlegt. Da werden die Schenkel verwendet, die Flügel verwendet, das Brustfilet. Und dann natürlich für alles Weitere, was verarbeitet wird, was für schnell im Bisse, schnell Restaurants vorbereitet, vorproduziert wird, wird natürlich in der Regel immer aus schwereren Tieren gemacht.
Die deutschen Verbraucher lieben Hühnerfleisch. Der jährliche Pro-Kopf-Verbrauch liegt bei über 11 Kilogramm. In den letzten 15 Jahren hat sich die Produktion in Deutschland mehr als verdoppelt, dank importierter Futtermittel, moderner Technik und spezieller Züchtungen. Inzwischen wird bereits mehr Fleisch produziert, als die deutschen Konsumenten verzehren. Doch während die Geflügelbranche hofft, den zunehmenden Export von Hühnerfleisch weiter steigern zu können, sinkt die gesellschaftliche Akzeptanz der Massentierhaltung. Besonders groß ist der Widerstand in den Ballungszentren der Hähnchenindustrie.
Die Ballung der Agrarfabriken findet im Moment vor allen Dingen in Nordwestdeutschland und Nordrhein-Westfalen statt, weil da die Nähe zu den Importhäfen für Futtermittel sehr stark ist. Also da wird ja Gensoja importiert und in der Mast eingesetzt. Und sie findet im Moment sehr stark statt in Ostdeutschland, wo die DDR mit ihren Kombinaten industrielle Mast ja die Strukturen für den jetzigen Kapitalismus geschaffen hat.
In Süddeutschland dominiert noch die bäuerliche Produktion. Da gäbe es eine Menge zu erhalten, fordert Eckhard Niemann. Er ist Sprecher der ABL, der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, die sich 1980 vom Deutschen Bauernverband abgespalten hat. Nach Ansicht der ABL vertritt der Bauernverband viel zu sehr die Interessen der Großbetriebe und der Agrarindustrie. In ihr sind Landwirte organisiert, die nachhaltig wirtschaften, vorwiegend kleine und mittlere Betriebe.
Also ein Huhn muss aufbaumen können, das heißt, muss sich ein bisschen auf ein höheres Gelände aufschwingen können, es muss Sand baden können und es braucht Strukturen, in denen es sich orientieren kann. Sie können ungefähr 300 andere Tiere unterscheiden und sich daran orientieren. Und sobald das aber in die Zigtausende geht, ist ein Huhn völlig orientierungslos. Eine Herde darf eigentlich nicht viel größer als 300 und im Maximum, wirklich im absoluten Maximum um 3000 Tiere umfassen.
Willem Hoffrogge mag die Kritik der ABL nicht hören. Hoffrogge ist Vizepräsident des Zentralverbandes der deutschen Geflügelwirtschaft und Vorsitzender des Niedersächsischen Geflügelwirtschaft-Landesverbandes. Die gesamte Wertschöpfungskette sei schließlich in den Verbänden vertreten, kontert er. Die Halter von Legehennen und die Geflügelmäster ebenso wie die Futterwerke, die großen Schlachtbetriebe und Vermarkter.
Diese Diskussion, die da geführt wird von bestimmten Organisationen, man möchte doch eine Landwirtschaft wie vor 50 Jahren wieder haben, wo das alles in kleineren Einheiten gemacht wird und die Tiere nach Möglichkeit alle auf der Weide laufen und dass ein Bauernhof wieder aussieht wie ein Zoo, das wird es nie geben. Das werden die Landwirte nicht mitmachen und das ist auch gut so. Wir sind auch moderne Unternehmer geworden.
Über die Hälfte aller deutschen Hähnchen wird in Niedersachsen gemästet. Dort gibt es 32 Millionen Stallplätze. Das Geflügel aus dem Norden wird im gesamten Bundesgebiet vermarktet. Den Großteil des Fleisches verkaufen die Discounter.
Wenn man den Verbraucher vorm Laden fragt, wären sie bereit, mehr zu bezahlen, dann sagt er ja oder die meisten sagen ja. Wenn sie denn aber in den Laden reingehen und einkaufen, kaufen sie immer das Günstigste. Sie wollen immer das Günstigste kaufen, dann entscheidet immer das Portemonnaie. Und das ist das gute Recht eines jeden, günstig einzukaufen, mit seinem Geld sparsam umzugehen. Warum soll da etwas Falsches dran sein?
Ross 308, Ross 708 und Kopp 500. So heißen die Bestseller in der Hühnermast. Bei diesen modernen Rassen können männliche und weibliche Tiere gemeinsam gehalten werden. Sie erreichen sowieso nicht das Alter ihrer Geschlechtsreife. Was heute unter dem Begriff Hähnchen vermarktet wird, kann ebenso gut eine Henne wie ein Hahn sein. Über die Jahrzehnte wurden die Tiere darauf gezüchtet, möglichst schnell an Gewicht zuzulegen und dabei der Vorliebe der Verbraucher für das Brustfilet gerecht zu werden. Diese Qualzucht sei ein Skandal, klagt Eckhard Niemann.
Qualzucht bedeutet, dass die Tiere einseitig auf Brustansatz gezüchtet worden sind. Das Skelett, das Kreislaufsystem halten da nicht mit, können die großen Mengen Fleisch gar nicht mehr bewältigen. Die Tiere können kaum noch stehen und haben im Grunde dauernd das Bedürfnis zu fressen. Man hat ihnen das Sättigungsgefühl abgezüchtet.
Zwischen den verschiedenen Seiten vermitteln will der CDU-Politiker Gerd Lindemann. Er ist seit Januar 2011 Landwirtschaftsminister von Niedersachsen.
Also es ist in der Tat nicht leicht, zwischen den unterschiedlichen Interessen einigermaßen ausgewogenes Maß zu finden. Aber ich glaube, mit einem ganz guten Gespür dafür, was berechtigtermaßen Gemüter erhitzt auf der einen Seite und was möglicherweise auch etwas überzogener Protest ist auf der anderen Seite, findet man durchaus einen Mittelkurs.
Kaum im Amt kündigte Lindemann Reformen an. Er stellte einen Tierschutzplan vor, der die Haltungsbedingungen für Masthühner verbessern soll. Im Januar 2013 sind Landtagswahlen in Niedersachsen und der Minister will das schlechte Image der Nutztierhaltung korrigieren. Immer wieder gibt es Skandale, erhöhter Antibiotikaeinsatz, überdüngte Felder oder tierquälerische Zustände in Ställen. Dass der Minister die Maßnahmen zum Tierschutz jedoch nur schrittweise bis 2018 umsetzen will, geht der politischen Opposition nicht schnell genug. Der niedersächsische Landwirtschaftsminister mache Zugeständnisse an die Agrarindustrie, kritisiert sie. Denn die Intensivtierhaltung stellt Lindemann nicht grundsätzlich in Frage.
Ich selbst wohne zum Beispiel in der Hildesheimer Börde, da ist das einzige Nutztier in aller Regel auf dem Betrieb der Hofhund. Und wenn da jemand einen Hühnerstall bauen will und es regt sich eine Bürgerinitiative darüber auf, dann muss man, denke ich, auch gelegentlich ganz deutlich sagen, dass landwirtschaftliche Tierhaltung seit Hunderten von Jahren Bestandteil normaler Landwirtschaft ist und es keinen Grund gibt, jetzt, wo man das in moderner Form macht, sich seitens der Bürger dagegen zur Wehr zu setzen.
Zweimal am Tag fährt Landwirt Peter Vollmers zu seinen Tieren und überprüft, ob alles in Ordnung ist. Sein Hof steht im Dorf, der Stall liegt außerhalb. Dort auf dem Hof in der Nähe der Elbe im Landkreis Stade ist er groß geworden. Und jetzt führt er ihn selbst, als Familienbetrieb mit einem Mitarbeiter und einem Auszubildenden. Schuld an dem ganzen Akzeptanzproblem in der Hühnerwirtschaft sei die Werbung, weil sie dem Verbraucher weidende Hähnchen und glückliche Kühe suggeriere, meint der Landwirt. Aber so laufe das heute nicht mehr. Am Wegrand zwischen Feldern tauchen vier lange Backsteingebäude in Reihe auf, mit grünem Dach und schmalen Fenstern.
Wir wechseln die Schuhe. Die Leute, die hier regelmäßig in den Stall reinkommen und hier tägliche Arbeiten machen, die haben nur einen Meter hinter der Tür, wo sie mit ihren Draußenschuhen sich aufhalten dürfen.
Er steht in einem der vier Gebäude im Vorraum zum Stall. Bei der Eingangstür ist ein gelber Halbkreis auf den Boden gemalt, der die Grenze zum Schuhewechseln signalisiert. Es ist eine Hygienemaßnahme, ebenso Pflicht wie das Tragen von Schutzkleidung, wenn man in den Stall geht. Neben einem Computerarbeitsplatz hängen mehrere Steuerungsgeräte an der Wand. Hier im Vorraum befindet sich die Schaltzentrale. Von hier aus werden Klima, Fütterung und Wasserzufuhr im Stall geregelt. Die Parameter werden einprogrammiert, bevor die Küken angeliefert werden. Dann läuft alles automatisch. Falls irgendetwas nicht stimmt, bekommt der Landwirt sofort eine Alarmmeldung aufs Handy. Die Steuerung der Lüftungsanlage klackt. Laut Temperaturanzeige ist es jetzt im Stall 27,5 Grad warm bei einer Luftfeuchtigkeit von 60%. Zu Anfang der Mast, wenn die Küken erst einen Tag alt sind, liegt die Temperatur bei 37 Grad.
Die sind jetzt erstmal neugierig, weil hier normalerweise um diese Uhrzeit keiner kommt. Wir müssen sich erstmal an uns gewöhnen.
Die Hühnchen in der Nähe der Tür kommen angelaufen. Der Versuch, ein einzelnes im Blick zu behalten, ist zum Scheitern verurteilt. Hier sehen alle gleich aus. Hühner laufen umeinander herum und nebeneinander her. Einige liegen und schlafen. Viele versammeln sich in Gruppen, andere sind allein. 33.000 Hühnchen können sich hier frei bewegen, auf 80 Meter Länge und 20 Meter Breite. Ein Leben außerhalb der klimatisierten Halle werden diese Hühner nicht führen.
Wir haben ein eigenes Notstromaggregat. Sie können hier den Strom ausschalten. Wir können uns selbst versorgen, komplett. Da kann nichts passieren. Das kann ich nicht, wenn ich irgendwo einen kleinen Stall habe, hab da irgendwie 100 Hühner drin. Und ja, das wird im Sommer stickig und warm. Ja, kann ich sie rauslassen, wenn sie denn rausgehen wollen. Aber mehr kann ich nicht machen. Wir machen dann unseren Strom hier.
Peter Vollmers hält sich ständig auf dem Laufenden, besucht Fortbildungen und Informationsveranstaltungen zum Thema Hähnchenmast. Er kümmert sich um technische Innovationen und neue Verordnungen.
Also da weiß ich momentan nicht genau, was ich denen noch anderes Gutes tun sollte, damit es denen noch besser geht. Und das kann natürlich auch sein, dass ich hier unterschwellig irgendwo Tiere habe, die sich nicht so gut fühlen für ein paar Tage. Die fühlen sich vielleicht einfach nur 2-3 Tage vielleicht nicht ganz so wohl. Wenn ich hier jetzt theoretisch Antibiotika geben würde, dann könnte es bedeuten, dass diese Tiere viel schneller sich wieder fitter fühlen und dass sie dadurch dann als Konsequenz vielleicht mehr Futter aufnehmen und schneller wachsen. Unsere Philosophie ist es absolut nicht. Wir wollen es nicht. Ich sage persönlich dann, ich warte noch mal 1 oder 2 Tage und gucke mir an, was passiert.
500.000 Euro hat der Landwirt für diesen einen Stall bezahlt. Seit 10 Jahren ist Peter Vollmers im Hühnergeschäft. Insgesamt würde es sich rentieren. Es gäbe aber auch Durchgänge, da wäre es besser gewesen, der Stall wäre leer geblieben, fügt er hinzu. Dann hat er nur Unkosten und verdient nichts. Wenn zum Beispiel der Ölpreis in die Höhe geht und die Futtermittelkosten dadurch anziehen, wegen der langen Transportwege aus Übersee. Oder wenn an der Börse die Spekulanten den Weizenpreis hochtreiben. Oder wenn der Winter kalt ist und die Heizkosten für den Stall steigen. Sein Verdienst pro Huhn liegt deshalb zwischen minus 2 Cent und plus 15 Cent. Die Haltungsvorschriften geben genau vor, wie viele Hühner er im Stall mästen darf. Dabei richtet sich die Höchstgrenze danach, wie schwer die Tiere sind. Das Bundeslandwirtschaftsministerium legte vor 3 Jahren die Besatzdichten fest und erlaubt nun in der sogenannten Leichtmast maximal 35 Kilogramm Lebendgewicht pro Quadratmeter. In der Schwermast sind bis zu 39 Kilogramm Lebendgewicht pro Quadratmeter zugelassen.
Würden sie leichter geschlachtet werden als diese jetzt, dann könnte ich hier auch mehr Tiere im Stall halten. Aber mit dem geplanten Gewicht, was für diese Tiere vorgesehen ist, darf ich hier also jetzt momentan nur 33.000 Tiere im Stall halten.
Am Ende der Mast wird es eng. Wenn ein Huhn 1.800 Gramm wiegt, müssen sich etwa 20 Hühner einen Quadratmeter teilen. Ab 40.000 Tieren wird der Bau eines Stalles nur genehmigt unter der Beteiligung der Öffentlichkeit und nach einer allgemeinen Vorprüfung, anhand deren Ergebnis entschieden wird, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden muss. In der Regel beantragen Landwirte deshalb Ställe, die knapp unter der 40.000er Größe liegen. Da diese von den Behörden jeweils für sich beurteilt werden, können die Landwirte mehrere Ställe bauen und entgehen damit immer noch einem umfangreichen Genehmigungsverfahren. Auch Peter Vollmers besitzt 4 gleich große Ställe mit je 33.000 Hühnern. In jedem sind die Küken am gleichen Tag eingestallt worden. Insgesamt wird er der Schlachterei bald 132.000 Tiere liefern können. Eckhard Niemann, der eine nachhaltige Landwirtschaft vertritt, kritisiert die ständige Steigerung der Tierzahlen.
In Ostdeutschland, gerade auch in Mecklenburg-Vorpommern, da dominieren die Anträge für, ja, sagen wir mal, 140.000, 300.000 bis zu 800.000 Masthähnchen pro Standort. Parallel zu der Entwicklung in Westdeutschland ist es in der DDR-Zeit ja so gewesen, dass dort die Kombinate industrielle Mast aufgebaut wurden mit politischem Zwang. Diese erzwungenen Standorte und Größenordnungen existieren auch heute noch, leider Gottes, weil die Bundesregierung das so für gut befunden hat. Und das sind natürlich sehr günstige Bedingungen für jetzt kapitalistische Investoren, die dort ihre Agrarindustrie aufbauen wollen.
Bundesweit genießen Landwirte ein altes Privileg. Sie dürfen Ställe im Außenbereich von Gemeinden bauen. Geregelt ist das durch § 35 des Baugesetzbuches. Das Bauprivileg war nur für Betriebe gedacht, die zu mindestens 50% ihr Futter auf eigenen Flächen erzeugen können. Doch gewerbliche Investoren nutzen eine Schwachstelle im Bauplanungsrecht und bauen Stallanlagen in der freien Flur. In den viehintensiven Landkreisen, vor allem im Nordwesten Niedersachsens, beklagen die Gemeinden, dass sie tatenlos zusehen müssen, wie das Land mit Mastställen zugebaut wird. Erst vor 3 Monaten, im April 2012, ergriff Minister Gerd Lindemann die Initiative für eine Novellierung des Bauplanungsrechts. Das Bundesbauministerium erarbeitete einen Vorschlag, über den sich die Länder bis Jahresende verständigen wollen. Das Bauprivileg soll wieder begrenzt werden auf eine flächengebundene Tierhaltung. Stallanlagen ab einer gewissen Größe sollen von der Privilegierung ausgeschlossen werden.
Ich denke, eine Stalleinheit, die zum Beispiel die Größenordnung der Umweltverträglichkeitsvorprüfung, also zum Beispiel 40.000 Masthähnchen enthält, das hört sich zwar immer noch ganz schön viel an, beschäftigt aber nicht mehr als eine halbe Arbeitskraft in einem modernen Stall. Diese Strukturen sind durchaus in der Lage, den Bedarf an Geflügelfleisch in Deutschland zu decken. Wir brauchen im Prinzip nicht unbedingt darüber hinauszugehen, aber von der Größenordnung her halte ich solche Dimensionen für leistungsfähiger, für vernünftiger und auch für krisenfester als agrarindustrielle Strukturen.
Doch einige Bundesländer lehnen die Vorlage für die Novellierung des Gesetzes als zu weitgehend ab. Die Ostländer Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen und Thüringen fordern, dass die vorgesehene Herausnahme großer gewerblicher Tierhaltungsanlagen auf viehdichte Regionen beschränkt wird. Widerspruch kommt auch vom Deutschen Bauernverband und von Willem Hofrogge, dem stellvertretenden Vorsitzenden der gesamtdeutschen Geflügelwirtschaft.
Auch ein landwirtschaftlicher Betrieb muss sich entwickeln können. Das kann nicht sein, dass er irgendwann mal 80.000 Hähnchenmastplätze baut und dann darf er in den nächsten 20 Jahren keine Erweiterung machen. Er muss die Möglichkeit der Erweiterung behalten. Das ist ganz wichtig. Wenn er Geld verdient, will er auch wieder investieren. Warum soll das in der Landwirtschaft anders sein als im industriellen Bereich?
Die Branche hat ein pragmatisches Verhältnis zu den Tieren. Sie versteht unter Wachstum allein die Erhöhung der Tierzahlen. Zur Steigerung der Qualität des Fleisches wird sie von der Politik nicht ermutigt. Doch bei ständigem Wachstum bleiben viele auf der Strecke. Landwirte, die nicht mithalten können, geben am Ende ihren Hof auf. Der Markt konzentriert sich und große Konzerne koordinieren das gesamte Hühnerfleischgeschäft. Vertikale Integration nennt sich das Geschäftsmodell, in dem die Mäster nur ein Glied in einer Kette sind, moniert Eckhard Niemann, der Interessenvertreter der nachhaltig wirtschaftenden Betriebe.
Diese Vertragsmäster sind völlig abhängig von den Schlachtkonzernen. Sie müssen das Futter, die Küken, oft auch die Medikamente von dort beziehen zu deren Preisen und dann auch zu den Preisen der Schlachtkonzerne, die ja identisch sind mit den Futtermittellieferanten, die Tiere abliefern. Und so kann der Konzern genau einstellen, wie viel wer verdient. Und die Vertragsmäster tragen das Risiko der Produktion und bringen auch die Investitionskosten auf.
Auch Agrarminister Gerd Lindemann ist der Meinung, dass ein Landwirt nur noch Erfüllungsgehilfe eines großen Agrarunternehmens sei. Lindemann möchte die Vertragsgestaltung wieder lockern. Der Landwirt Peter Vollmers dagegen ist mit dem Modell einverstanden. Er könne sehr gut planen und wisse jetzt schon, wann er die nächsten Tiere geliefert bekommt und wann sie geschlachtet werden.
Diese Tiere hier sind für die Firma Rotkötter. Die haben zum einen den Schlachthof in Wietze und zum anderen den Schlachthof in Haaren-Hüntel. In welchem dieser beiden Schlachthöfe diese Tiere dann nachher tatsächlich geschlachtet werden, das beschließt der Vermarkter, indem er weiß, wo er noch Platz für diese Tiere hat und wo er sie am sinnvollsten weiter verwerten kann.
Die Fahrt zum Schlachthof nach Wietze führt von Vollmershof bei Stade in südliche Richtung. Auf der Autobahn 7 Hamburg-Hannover wird der Abschnitt bei Celle landläufig Hähnchen-Highway genannt. Hier im östlichen Niedersachsen werden derzeit viele Ställe gebaut und es sollen weitere entstehen, um den Bedarf des vor 10 Monaten in Betrieb genommenen Schlachthofs zu decken. Vor der riesigen Anlage trifft sich an jedem Montagabend die Bürgerinitiative Wietze zur Mahnwache.
Weil wir vollkommen gegen diese Mist hier sind.
Die Menschen gedenken der Millionen von Hühnern, die hier geschlachtet werden. Der Geflügelschlachthof in Wietze ist ein Synonym für den Widerstand gegen die Hähnchenindustrie.
Und wie man mit den Tieren umgeht, also das, dafür habe ich gar keine Worte. Die Tiere, die unschuldige Kreatur, dass die so gehandelt wird, also kann ich gar keine Worte für finden. Ich finde es abscheulich, abscheulich.
Einige Zugezogene sind unter den etwa 30 Menschen, die sich an einem kleinen Kreisel am Ortsrand von Wietze versammelt haben. Gigantisch groß wirkt der Schlachthof im Hintergrund der kleinen Menschenmenge. Insgesamt hat die Bürgerinitiative 1000 Mitglieder. Weit über die Landesgrenzen hinaus solidarisieren sich Gegner der Massentierhaltung mit den Anwohnern in Wietze. Verhindern konnten sie den Bau von Europas größtem Geflügelschlachthof nicht.
Ich komme aus Amsterdam und ich weiß, dass diese Folgen aus dieser Art von Massentierhaltung, dass die desaströs sind.
Umweltverbände wie der BUND kritisieren, dass die Massentierhaltung ein Klimakiller ist, durch die langen Transportwege für den Futtermittelimport, dass sie für den zunehmenden Hunger und Durst in der Welt verantwortlich ist, durch den Anbau von Monokulturen wie Soja und dass damit die Zerstörung der tropischen Regenwälder einhergeht, die wiederum wichtig für das Weltklima sind.
Was in Holland deutlich ist, ist, dass die Natur hart in Mitleidenschaft gezogen ist, dass es Trinkwasser eigentlich gar nicht mehr zu genießen ist, weil es kommen ja immer neue Gifte, Substanzen, Keime zutage. Wir werden durch die ganze Maläsche, diese ganze Jauche und Mist auf unsere Flächen, die bewirtschaftet werden, gar nicht mehr los. In Holland ist man arg in Not geraten. Man exportiert Mist und Gülle nach Deutschland.
Und dazu kommt, dass für diesen Schlachthof Unmengen an Wasser gebraucht wird. Wenn der Volllast fährt, braucht er 3,3 Millionen Liter Trinkwasser pro Tag. Trinkwasser ist ein Lebensmittel eigentlich inzwischen.
Uschi Helmers, die Vorsitzende der Bürgerinitiative Wietze. Es gehe ein Riss durch die Gemeinde, erzählt sie. Viele Anwohner von Wietze sind durchaus für den Betrieb, in dem gewaltige Mengen an Geflügel geschlachtet werden sollen. 432.000 Tiere täglich, das sind pro Woche 2,5 Millionen. In der strukturschwachen Region konnte die Anlage den Menschen leicht schmackhaft gemacht werden.
Von daher ist es so, dass natürlich von Anfang an es sehr verheißungsvoll angepriesen wurde, dieser Schlachthof. Es gibt Arbeitsplätze, es gibt Steuereinnahmen und das ist für Wietze ein Segen. Zu Beginn wurde davon gesprochen, der Bürgermeister hat den Sekt schon kalt gestellt, jetzt geht's hier los. Der Landrat aus dem Landkreis hat gesagt, das Wietze hat einen Sechser im Lotto. Die haben jetzt das große Glück gehabt und kriegen hier so einen Investor her und es geht aufwärts mit Wietze.
Das war 2009. Jetzt findet der Betreiber Franz Josef Rothkötter nicht genügend Mäster, die ihm die Hühner liefern. Seine Megaanlage ist nicht ausgelastet. Benötigt werden 420 Mastanlagen für jeweils 40.000 Tiere, möglichst im Umkreis von 100 Kilometern. Lediglich zu einem Viertel der geplanten Kapazität kann Rothkötter bisher schlachten. Dass dieses Projekt auch noch mit 6,5 Millionen Euro vom Land Niedersachsen gefördert wurde, ärgert die Kritiker besonders. Mittlerweile lasse der Betreiber sogar Hähnchen aus Dänemark anliefern, erzählen sie hier. Eine Qual sei das für die Tiere und profitabel für den Betreiber könne es eigentlich auch nicht sein. Denn die Preise für Hühnerfleisch sind auf einen Tiefstand gerutscht, erzählt Eckhard Niemann, der Lobbyist der nachhaltig wirtschaftenden Betriebe.
Wir haben im Moment nach der Finanzblase eine Hähnchenblase. Und das bedeutet, dass eine riesige Überschussproduktion in diesem Markt stattfindet. Das kommt so. Bisher gab es drei Konzerne, die den Markt unter sich mehr oder weniger aufgeteilt hatten. Das waren Wessjohann unter dem Namen Wiesenhof, dann Spree und Stolle. Und seit einigen Jahren dringen zwei weitere Konzerne in den weitgehend gesättigten Markt. Das sind die Firma Rothkötter und die Firma Plukon, Das ist ein holländischer Konzern mit dem Markennamen Friki, der einem internationalen Finanzinvestor mittlerweile auch gehört. Das ist ruinös. Die Firma Stolle ist bereits von Plukon geschluckt worden. Und es ist aber auch ruinös für die Vertragsmäster.
Weil die Konzerne ihre Fleischüberschüsse durch Sonderangebote in den Markt drücken, verdienen die Mäster nichts mehr. Alles halb so wild, meint hingegen Willem Hoffrogge, der Interessenvertreter der Geflügelwirtschaft. Er geht davon aus, dass die deutschen Verbraucher ihren Konsum von Hühnerfleisch noch steigern werden und dass sich der Export ins europäische Ausland erhöhen lässt.
Ich glaube an den Markt für Geflügelfleisch und ich glaube auch nicht, dass wir den Markt überfordern werden. Es gibt durchaus auch Exportmöglichkeiten in andere Regionen der Welt. Diese hochwertigen deutschen Qualitätsprodukte werden auch aus anderen Ländern stark nachgefragt. Und insofern gibt es also durchaus auch Möglichkeiten im Export.
Auf dem Weltmarkt bilden Brasilien und die USA allerdings eine starke Konkurrenz. Sie produzieren noch wesentlich billiger als die Deutschen. Trotzdem wird von deutschen Häfen immer mehr Hühnerfleisch exportiert. Das Huhn wird für den Export sorgsam aufgeteilt. Die Filetstücke bleiben hier für die deutschen Verbraucher. Die Keulen gehen nach Russland und die unverkäuflichen Teile landen vielfach in den armen Ländern Afrikas zu Dumpingpreisen. Der EED, der Evangelische Entwicklungsdienst, beklagt seit Jahren, dass die importierten Fleischreste die afrikanischen Geflügelhalter ruinieren, weil sie mit den Preisen nicht mithalten können. Die deutschen Verbraucher zahlen für diesen Export, denn sie kaufen das Brustfilet relativ teuer ein.
Ich setze eigentlich nicht hauptsächlich auf das konkrete Verbraucherverhalten, sondern darauf, was die Leute sagen, wenn sie aus dem Supermarkt kommen. Da sagen die zu 90%, ich finde das eigentlich nicht in Ordnung, dass es so billig ist und ich würde mehr zahlen für artgerecht gehaltene Hühner oder auch Puten. Und das meinen die Leute auch ehrlich. Und ich glaube, die Leute wären dankbar, wenn der Staat ihnen ihre Meinung wirklich so umsetzen würde, dass er diese Qualhaltung verbietet, dass es dieses Fleisch einfach nicht mehr gibt. Es gäbe keinen Aufstand der Verbraucher, alle wären im Grunde damit einverstanden.